Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Donald Trump überrascht die Aktienmärkte. Und zwar derzeit eindeutig spürbar negativ. Wird das jetzt so bleiben oder ist das möglicherweise nur Teil einer Taktik von begrenzter Dauer? Darüber möchte ich heute sprechen. Legen wir los. So, vorab erstmal die Entschuldigung. Ich meine, ich hätte in der letzten Folge angekündigt, dass Teil 2 aus der Erichsen-Trilogie, also ich erzähle aus meinen Anfängen als Daytrader, dass dieser Teil heute kommen würde. Das habe ich nicht geschafft. Das braucht doch ein bisschen mehr Vorbereitungszeit, gerade weil dann die Phase, in der die Anfangseuphorie so ein bisschen gewichen ist, wo ich mich sehr auf die Ergebnisse konzentriert habe, ist auch in die Phase oder mit der Phase zusammengefallen, in der die Familiengründung kam und so weiter und so fort. So, und das möchte ich noch ein bisschen detaillierter aufarbeiten, dass ich ausgerechnet für eine Podcast-Folge, wo es um mich selbst geht, mehr Skript brauche, liegt irgendwo vielleicht in der Natur der Sache, aber ist auch eine gewisse Ironie drin. Also kommt nächste Woche. Versprochen, sage ich jetzt einfach mal. Heute möchte ich über die Flood-the-Zone-Taktik von Donald Trump sprechen. Also was ist der Ursprung, Zweck und Wirkung einer solchen Herangehensweise? Warum? Weil ich jetzt einfach mal in den Raum stelle, dass das, was Donald Trump gerade mit den Märkten veranstaltet, nicht dauerhaft sein wird. Und da schwingt natürlich eine Menge Zweckoptimismus mit. Sollte dann Donald Trump den eingeschlagenen Weg, also Zölle, immer auf jede Reaktion folgt eine Gegenreaktion, maximale Konfrontation mit jedem Freund früherer Tage, sollte das so weitergehen, dann wird das für den US-amerikanischen Aktienmarkt weiterhin eine große Belastungsprobe sein. Und darüber hinaus, das sehen wir auch schon, das Wirtschaftswachstum in den USA negativ beeinflussen. Wenn ich das weiß, wenn das die Wall Street weiß, wenn das jeder Analyst derzeit in seinem Research beschreibt, dann weiß es aber selbst jemand, von dem einige glauben, er sei beratungsresistent. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Ich glaube, er hat einen kleinen Kreis von Beratern, den hört er zu. Das wird er wissen. Er sieht jeden Tag die Auswirkungen dieser Politik und dementsprechend, und das ist der spekulative Teil, vielleicht ist es ja nach wie vor nur eine Variante dieser Flood-the-Zone-Taktik, dieser 100-Tage-Taktik. Und dann rudert er, natürlich wird es dann offiziell nicht so heißen, niemand wird dann sagen, das, glaube ich, können wir ausschließen, dass wir in den nächsten 4 Jahren hören, na, da habe ich mich getäuscht, das machen wir jetzt anders. Also natürlich ist es alles immer großartig, was dort gemacht wurde und das Beste für das Land und. Aber es kann ja tatsächlich sein, dass er dann die Zügel lockerer lässt. Das ist für mich die einzige wirklich rationale Erklärung. Denn natürlich, man kann eine Wirtschaft umbauen, man kann den Plan haben. Aber um nur mal ein Detail rauszupicken, sollte also ein Land, welches wie kein zweites auf dem Planeten von der Globalisierung profitiert hat und auch von einem starken Dollar profitiert hat, nun sagen, wir wollen einen möglichst schwachen Dollar, wir wollen die Produktion wieder nach Hause holen, dann kann es das machen. Das ist aber ein Projekt, welches sich, und es ist ausgeschlossen, selbst im Eiltempo innerhalb von wenigen Jahren umsetzen ließe. Also es gibt da verschiedene Expertenstimmen, denen man durchaus trauen kann. Und auch regierungsnahe Stimmen, die sagen sowas, wenn du dir wirklich ganz, ganz viel Mühe gibst und wenn du mal außen vor lässt, dass in einer Demokratie natürlich Dinge auch noch abgestimmt werden müssen, dann dauert das vielleicht 7 bis 10 Jahre, wahrscheinlich aber länger. Und das weiß, nehme ich jetzt einfach mal an, auch Donald Trump. Und das alles bringt mich zu der Spekulation, es ist Teil noch dieser Anfangstaktik und er wird dann nachlassen. Aber dafür müssen wir die Taktik, die dahinter steht, vielleicht erstmal verstehen. Der Ursprung dieser Flood the Zone und manche sagen dahinter auch Flood the Zone with Shit, der stammt eigentlich, das für die Amerikaner ist das etwas ganz Normales, für uns, die wir eben kein Football, sondern Fußball gucken, also Soccer, ist eigentlich eine recht bekannte amerikanische Football-Terminologie. Das bedeutet, dass also eine große Anzahl von Spielern auf einem bestimmten Bereich des Spielfelds sich konzentrieren, um dann die Verteidigung zu überwältigen. In der Politik und in der Medienstrategie beschreibt es die Methode, den öffentlichen Diskurs mit einer Überflutung von Nachrichten, Statements, Ereignissen so zu dominieren, dass es dann schwierig wird, die eigentliche Wahrheit oder die Kernaussage überhaupt noch zu erkennen. Donald Trump, auch wenn wir das 2016 zum Teil schon gesehen haben, ist aber nicht derjenige, der damit angefangen hat. Der frühe Vorläufer war ein Franklin D. Roosevelt. Viele wissen es vielleicht nicht, Franklin D. Roosevelt hat direkt zu Beginn seiner Amtszeit einfach mal die Banken in den USA geschlossen. Geschlossen. Das war für damalige Verhältnisse sicherlich ein Akt, der, wie soll man sagen, mit einer Vehemenz vorgetragen. Das ist vergleichbar mit aktuellen Zeiten. Während seiner Amtszeit als Präsident hat Roosevelt Radioansprachen, sogenannte Fireside Chats, genutzt, um seine Politik direkt an die Bevölkerung zu kommunizieren. Das ist auch nicht ganz anders, als Donald Trump es heute macht. Und dadurch hat er die öffentliche Meinung sehr, sehr stark beeinflusst. Dadurch, dass wir es mit deutlich weniger Medien und weniger Plattformen zu tun hatten, war es damals vermutlich sogar noch leichter für Roosevelt. Und er hat damit andere politische Narrative komplett in den Hintergrund gedrängt. Im Nachhinein, man kann die Arbeit im Nachhinein immer leichter beurteilen, muss man sagen, dass seine Strategie aber weniger manipulative Absichten hatte als die heutigen Varianten. Und da gibt es eine moderne, noch aggressivere Anwendung dieser Fluff-the-Zone-Taktik. Die findet sich in den 1990er Jahren bei Silvio Berlusconi. Berlusconi war ja ein Medienmogul, kontrollierte einen Großteil der italienischen Fernsehsender und hat diese dann massenhaft genutzt, um seine eigenen politischen Botschaften zu verbreiten. Und kritische Stimmen wurden dadurch in einer Flut an Gegendarstellungen und neuen Themen derart erstickt, dass es für die Bevölkerung schwer wurde, hier überhaupt noch rauszufiltern, was stimmt denn eigentlich und was ist Wahrheit. Und wir erinnern uns, ein ganz großes Thema ist nach wie vor der Begriff Meinungsfreiheit. Aber Meinungsfreiheit endet ja normalerweise dort, wo Fakten oder wo Wissenschaft beginnen. Können wir das heute noch so sagen? Heute kann praktisch jeder sich wie ein Grundschüler hinstellen und sagen, das ist aber meine Meinung. Und dann können alle anderen natürlich behaupten, es sei anders. Das ist wahnsinnig schwierig. Wahnsinnig schwierig dann insbesondere für diejenigen, die sich eben nicht trauen, so weit zu gehen, weil sie sagen, ich kann mich doch nicht einfach dem Wissen entgegenstellen. Meinung ist heute alles. Und derjenige, der die Meinung am lautesten verkünden kann, der hat dann auf eine gewisse Art und Weise Recht. Das fördert Populismus massivst. Ist aber wäre eine andere Podcast-Folge wert. Aber ich versuche mich hier um Politik so gut es geht und so notwendig es auch manchmal ist, das zu besprechen. Aber es weicht dann manchmal von der Geldanlage ab. Also lassen wir das, was diese Art der Politik mit Populismus zu tun hat. Lassen wir das erstmal außen vor. Wenn wir jetzt auf Donald Trump schauen. Donald Trump, flood the zone with shit. Einer der bekanntesten Begriffe in diesem Zusammenhang stammt von Steve Bannon. Das ist der ehemalige Chefstratege von Donald Trump im Weißen Haus gewesen. Und der hat gesagt im Original, the real opposition is the media. And the way to deal with them is to flood the zone with shit. Die wahre Opposition sind die Medien und die Art, mit ihnen umzugehen, ist die Nachrichtenkanäle mit Unsinn zu fluten. Und genau das hat Donald Trump schon während seiner Präsidentschaft von 2016 bis 2020 gemacht. Eine unablässige Serie von Tweets, Pressekonferenzen, Interviews, Skandale, die sorgen dafür, dass Medien ständig mit neuen Informationen beschäftigt waren. Und dahinter steckt eine Mehrfachstrategie. Ablenkung, kritische Themen konnten durch die Flut an neuen skandalösen Nachrichten in den Hintergrund gedrängt werden, wenn eine Enthüllung über Trump in den Medien auftauchte. Und es gab zahlreiche, erinnern wir uns mal daran, das sind keine Meinungen gewesen, sondern das sind vollstreckte Urteile gewesen. Die Vollstreckung hat sich, oder sagen wir, bewiesene Straftaten. Dann dauert es meist nur wenige Stunden, bis er mit irgendeiner neuen Provokation oder irgendeinem medialen Ereignis nochmal nachgelegt hat. Widersprüchliche Aussagen, ständig ändernde Positionen, all das macht es der Öffentlichkeit schwer, eine konsistente Meinung zu bilden. Und der Begriff Wahrheit wird wieder und wieder relativiert. Jede Meldung bekommt sofort eine Gegenmeldung. Mediale Dominanz, darum geht es ganz wesentlich. Ununterbrochene Schlagzeilen, und es gab am Anfang ja mal von Steve Bannon im Übrigen, der gesagt hat, ihr werdet es erleben, in den nächsten 100 Tagen kommt jeden Tag, wird irgendetwas kommen, mit dem ihr zu tun habt. Und zwar habt ihr daran richtig zu knabbern. Und wenn ich mich so zurückerinnere, jeden Tag. Wenn ihr bis zum Abend nichts mehr gekommen ist, dann wurde nochmal Panama oder Grönland rausgelegt oder irgendeine Randgruppe musste sich fürchten. Jeden Tag. Dabei, und das ist ganz, ganz wichtig, man muss im Zentrum der Aufmerksamkeit bleiben. Und für diese, es geht hier um Psychologie, für diese Taktik ist es egal, ob positiv oder negativ. Hauptsache, die Journalisten, die Medienhäuser, die Plattformen sind gezwungen, ihm zu folgen. Und das, da sieht man natürlich auch die Verquickung von Kommerz und Journalismus. Denn jede Äußerung und Aktion von ihm führt zu maximalen Klicks und Einschaltquoten. Die Auswirkungen dieser Strategie. Die traditionellen Medien werden, na sagen wir mal, so höflich wie möglich formuliert, vor große Herausforderungen gestellt. Es gab früher schon natürlich die sozialen Medien, die sich hinsichtlich der Aufmerksamkeit mehr und mehr Zuspruch erfreut haben. Aber mittlerweile ist die Informationsflut in den sozialen Medien absolut grenzenlos. Und teilweise wird das, was dort geschrieben wird, eben genauso behandelt wie Journalismus, der sich gewissen Regeln selbst diese Regeln sich auferlegt. Es geht immer um die Jagd nach der neuesten Sensation. Und damit sind natürlich auch die Nachrichtenseiten und die Fernsehsender permanent unter Druck, über diese aktuellen Entwicklungen zu berichten. Du kannst dich ja nicht zurücklehnen und kannst du sagen, meine Güte, Grönland, jetzt ernsthaft. Du kannst nicht einfach hingehen und sagen, wir werden die so oder so haben. Da kannst, ja, natürlich, du kannst im Privaten, und das ist vielleicht auch eine ganz gute Taktik in diesen Zeiten, also, ja, lass ihn reden. Das kannst du logischerweise als Nachrichtenseite nicht machen. Die tiefere Analyse dahinter, die fällt weg, weil das nächste mediale Ereignis ja schon wartet und weil die tiefere Analyse dahinter nicht mal annähernd so sehr interessiert und so viele Klicks bekommt wie die Schlagzeile selbst. Die Fakten werden permanent relativiert. Und nochmal, wir sind hier bei dieser Flat-the-Zone-Taktik. Das ist jetzt nicht nur bei Donald Trump so. Der macht es natürlich in einer Ausprägung, dass es offensichtlich wird und dass ich hier eine Podcast-Folge darüber aufnehme. Aber es ist eben nicht ganz neu. Auch andere Politiker haben schon Behauptungen aufgestellt. War, viele halb war, einige schlicht erfunden. Dass es einer in dieser Ausprägung macht, das ist halt neu. Und damit wird es im Übrigen auch für einen großen Teil des Publikums, und wir müssen hier ganz klar auch über Bildung sprechen, es wird, wenn man sonst keine weiteren Medien nutzt, um sich zu informieren, wahnsinnig schwer, Wahrheit von Fiktion zu unterscheiden. Solche Skandale, wie wir sie in der Vergangenheit erlebt haben, hätten jeder für sich rund um Donald Trump eine Schockwirkung gehabt. Durch die Vielzahl verlieren aber diese Skandale permanent an Schockwirkung. Täglich gibt's neue Schlagzeilen. Das Publikum stumpft völlig ab. Dinge, die in der Vergangenheit politische Karrieren mit absoluter Sicherheit beendet hätten, verlieren an Wirkung, weil sie in der Nachrichtenflut untergehen. Und da muss man natürlich kritisch fragen, kann so eine Flood-the-Zone-Taktik auch demokratische Systeme untergraben? Experten sprechen hier von Infokalypse oder Informationschaos, bei dem der Bürger grundsätzlich dann das Vertrauen in traditionelle Institutionen verliert. Und auch in Fakten, weil Fakten eben einfach geschaffen werden per Tweet, weil die Grenzen so verschwimmen. Diese Rolle von Desinformationen hat man eigentlich Staaten wie Russland oder China zugeschrieben. Die haben in großem Maßstab solche Strategien genutzt, um westliche Demokratien zu destabilisieren. Durch die Verbreitung von Falschinformationen auf sozialen Medien wird gezielt Verwirrung gestiftet. Wer würde das heute noch bestreiten? Wenn öffentliche Meinung durch unüberschaubare Informationsströme, von denen wir nicht wissen, wahr oder unwahr, geformt werden, dann können Wähler einfach schwerer fundierte Entscheidungen treffen. Und sicherlich mit die gefährlichste Entwicklung, wenn nichts mehr eindeutig wahr oder falsch erscheint, dann entsteht daraus eine alles ist möglich und jeder kann Recht haben, Meinungsfreiheit, darum geht es doch. Das kommt immer populistischen Strömungen zugute. Es geht dann nicht mehr um den Inhalt, sondern es geht dann nur noch um die Meinung. Gibt es Gegenstrategien? Gibt es sicher. Aber wenn ich die jetzt vortrage, dann wird vielleicht auch klar, wo die Herausforderung der aktuellen Zeit liegt. Langsame und gründliche Berichterstattung. Medien, Journalisten dürfen nicht jeder Provokation hinterherlaufen, sondern müssen gezielt sich auf die wichtigen Themen fokussieren und die in der Tiefe recherchieren. Die Faktenchecks müssen gestärkt werden. Und ihr erlebt im Übrigen auch, es gibt weltweit eine ganze Reihe, bei uns wahrscheinlich am bekanntesten Factcheck oder Korrektiv. Schaut mal darauf, selbst wenn im Nachhinein die Dinge sich als richtig herausgestellt haben. Und ich will gar nicht ausschließen, dass auch solche Organisationen Fehler machen. Aber dann wird zum Beispiel über Parteitage berichtet, über Skandale berichtet. Und dann nimmt man sich aus einem seitenlangen Bericht einen einzigen kleinen Absatz raus, wo dann offensichtlich oder zumindest scheinbar ein Fehler gemacht wurde und sagt, seht ihr, das ist ein Staatsorgan. Das ist die ganz große Chance in einem Umfeld, wo Meinungen mit Fakten gleichgewichtet sind. Dieses permanente Narrativ von Staatsorganen und gleichgeschalteten Medien ist ein riesiges Problem. Und deswegen ist es aus meiner Sicht auch ganz besonders wichtig, dass wir möglichst viel unabhängigen Journalismus behalten. Denn woher beziehen nun mal viele öffentlich-rechtliche, steckt schon im Namen drin, woher beziehen die ihr Geld? Vom Staat. Und damit ist es ganz, ganz schwer, obwohl ich mir sicher bin, dass da ziemlich unabhängige Journalisten auch arbeiten, die kommen aus dieser Geschichte nur ganz schwer raus. Aber unabhängiger Journalismus kostet eben auch Geld und insbesondere der Journalismus, der eben nicht, wie es in den USA vielleicht Fox News, wie bei uns aber auch genügend Medienportale, nicht nur die Schlagzeilen behandelt. Genau für die wird es eben besonders schwer, weil die Aufmerksamkeit, die du dort erzielen kannst mit solchen Schlagzeilen, die kann so ein Hintergrundjournalismus kaum erzielen, damit weniger Klicks, weniger Werbewirksamkeit. Man kann eigentlich nur dazu aufrufen, ich möchte dazu aufrufen, proaktiv das zu unterstützen und Zeitschriften oder Portale der eigenen Wahl dann auch finanziell durch ein Abo zu unterstützen. Und ich habe hier ich möchte gar nichts vorschlagen, sondern einfach nur darüber nachdenken. Ja, ich weiß, es ist ein sehr pauschaler Aufruf, darüber nachdenken, aber man kann nur hoffen, dass eine Bewegung, die so stark in eine Richtung schwappt, dann irgendwann auch mal wieder zurückschwappt. Natürlich gäbe es theoretisch Möglichkeiten, Plattformen in die Verantwortung zu nehmen. Das heißt also, die Verbreitung von Falschinformationen zu begrenzen. Stand jetzt passiert exakt das Gegenteil. Donald Trump hat sehr klar gemacht, was er von den Plattformen erwartet. Sie haben geliefert und den meisten von uns ist doch wahrscheinlich schlecht geworden bei der Speichelleckerei von den. Gehörst du schon zu den reichsten Menschen auf dem Planeten und musst dann derart tief in die Knie fallen? Naja, aus Sicht der Aktionäre ja vielleicht in Ordnung, wenn sich einer von denen, also Mark Zuckerberg oder Jeff Bezos oder wer auch immer, ja, Elon Musk musste nicht in die Knie fallen, der war ja schon Arm in Arm. Also, selbstverständlich, aus Sicht der Aktionäre wäre es vermutlich fatal gewesen, sich diesen Entwicklungen entgegenzustellen. Aber dass wir genau in so einer Phase jede Regulierung dann aufheben wollen und sagen, na, das muss der User schon selber entscheiden, was hier Fakt ist und was nicht, das darf man zumindest als eine schwierige Entwicklung ansehen. Also die Fluffer-Zone-Strategie ist ein mächtiges Werkzeug, wurde nicht nur von der Politik eingesetzt, wird häufig, zumindest gelegentlich, auch in der Unternehmenskommunikation eingesetzt, in der Propaganda eingesetzt. Donald Trump hat sie vielleicht auf eine neue Stufe gehoben, aber die Auswirkungen, die gehen eben weit darüber hinaus. Und das Einzige, was hier helfen kann, ist ein öffentlicher Diskurs. Der findet statt, der muss auch stattfinden, der muss laut stattfinden. Und in diesem Fazit möchte ich auch nicht vergessen, dass es mir hier nicht nur um eine Kritik geht, sondern ja auch um den Gedanken, dass Donald Trump ziemlich sicher weiß, was sein eingeschlagener Politik. Also sagen wir, heute, Stand jetzt, ich nehme am Mittwoch diesen Podcast auf. Die größte Unsicherheit ist momentan ganz eindeutig für die Wall Street, dass sie nicht weiß, wie morgen die Politik aussehen wird. Also, das macht einen Riesenunterschied, ob 50% oder 25% Zölle, und innerhalb von 24 Stunden kann sich das drehen. Wir haben es gesehen bei Kanada, bei Mexiko, 25, na dann machen wir 50 und wahrscheinlich werden wir die Zölle verdoppeln und dann gibt es ein Telefonat und dann 25, wieder zurück auf 25%. Das ist too much für die Wall Street. Das weiß aber alles Donald Trump. Und insofern, wenn wir es hier mal rein jetzt das Fazit für einen Anleger ziehen wollen, dann würde ich sagen, es ist noch Teil dieser 100-Tage-Strategie und er wird dann ruhiger und er wird planbarer in dem, was er von sich gibt, und damit wird sich auch die Börse erholen. Und wer jetzt sagt, das ist aber Zweckoptimismus, ja, aber die Wahrscheinlichkeit dafür ist meines Erachtens relativ hoch. So, das kann nicht sein Plan gewesen sein, so 4 Jahre weiterzumachen. We will see. So offen muss ich es mal lassen, aber ihr wisst ja, wenn ich die Chance habe, ein optimistisches Fazit zu ziehen, dann mache ich das selbstverständlich. Das war's. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich sehr, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.